und ein herzliches Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Anime Buster mit Matze.
Servus.
Und mir, Miki, hallo. Wir haben wieder eine volle Woche voller Anime-News. Franchises kehren wieder zurück, also wir haben wieder neue Staffeln natürlich. Yuasa ist auch zurückgekehrt, da können wir auch noch am Ende drüber reden. Und wir haben ganz viele spannende Updates und den Erfolgszug von Gundam. Schauen wir einfach mal direkt nach Deutschland. Da haben wir nämlich drei Kino-Nachrichten. Einmal hat Peppermint angekündigt, den Hatsune-Miku-Film in den deutschen Kinos anzubringen. Und zwar am 5. April kann man den sich in den Kinos angucken. Ist keine deutsche Synchronisation geplant, wird nur im Original mit Untertiteln ausgestrahlt, was verständlich ist. Das mit der deutschen Synchro wird bei Hatsune-Miku selbst schwer.
Ja, und wenn sie dann anfängt zu singen, das kannst du nicht ersetzen und es wird sich bestimmt komisch anhören.
Ja, genau. Also am 5. April kann man sich dann Colorful Stage, the Movie, im Miku Who Can't Sing in den deutschen Kinos anschauen. Jo, bin ich ja mal gespannt drauf. Ich hatte nur zumindest bei der Review von Anime News Network dazu bereits gelesen, weil der Film ist ja schon in Japan gestartet, dass der davon ausgeht, dass man Vorwissen von dem Mobile Game, auf dem das basiert, mitbringt.
Ah, okay.
Sonst versteht man nichts.
Also mal kurz in Wikipedia springen, ne?
Ja. Dann, Dragon Ball Z, Kampf der Götter. Denkt euch, der war doch schon in den Kinos vor Jahren. Genau, ja. Und der kommt jetzt nochmal. Am 18. März kann man sich den 14. Dragon Ball Film Kampf der Götter nochmal angucken im deutschen Kino zum Jahrestag des Todes von Toriyama. Wird der Film extra nochmal für einen Tag in die Kinos gebracht. Der Extended Cut, der nochmal 20 Minuten hinzufügt, der vorher noch nicht in den Kinos gelaufen ist in Deutschland.
Meine Güte.
Der kommt da in die Kinos.
Damit ist dieser Film in einer ganz kleinen Kreis drin, ne, von Animes, die tatsächlich eine längere Fassung haben.
Ja, ja.
Da gibt es wirklich nur wenige Filme. Das war der erste, gell? Der erste von dem neuen Dragon Ball-Zeugs, der so richtig das alles wieder angefeuert hat.
Genau, das war der erste Dragon Ball-Film irgendwie nach dem Live-Action-Film. Nachdem Akira Toriyama den gesehen hat und sich dachte, oh mein Gott, war das scheiße, wir müssen das Franchise retten.
Ja. Okay, aber der Live-Action-Film war schon ein gutes Stück vorher, oder? Bin ich blöd?
Ich weiß jetzt nicht mehr, wann genau der war, aber das Dragon Ball, wie hieß der, Evolution? 2009 war der. Und okay. Kampf der Götter kam 2013 raus.
Ja.
Also nur vier Jahre dazwischen.
Ja, okay. Das ist noch eine normale Reaktionszeit? Okay, ich weiß auch nicht. Ich meine, du musst natürlich erst wieder Leute zusammentrommeln, die dazu bereit sind,
Erst muss man halt diesen Scheißfilm gucken. und dann muss man auch halt ein Drehbuch schreiben und Leute finden, die das für einen produzieren. Und so, ja.
Ja, ja.
Und dann, glücklicherweise, am 11. März kommt auch noch ein Anime-Film in die deutschen Kinos, und zwar Mobile Suit Gundam. Matze, wie spricht man den nochmal aus?
G-Quax.
G-Quax Beginning. Der Anfangsfilm, der die ersten paar Episoden von der neuen Gundam-Serie in einen Film packt. Und wie ich das auch gelesen habe von Hideaki Anno, sind die ersten 30 Minuten davon auch Original-Content-Prolog, der nicht in der Serie dann drin sein wird. Außer es gibt nochmal extra eine Episode 0 oder sowas, die dieser Prolog dann ist. Aber eventuell muss man den Film oder sollte man den Film tatsächlich gucken.
Ja, aber hauptsächlich, du hast es den Fans schwer gemacht, das Ding wieder komplett zu sammeln. Du brauchst auf jeden Fall dann auch den Kinofilm, wenn der Zeugs hat, das nicht in die Serie kommt.
Ja, ja. Geil, bin ich sofort dabei, weil ich würde in die Kinos gehen. Am 11. März kommt G-Quax, The Beginning oder nur Beginning in die deutschen Kinos, dank LUV-Medien oder LUV-Kino.
Ja, wir leben in einer schönen Zeit, wo wir nur ein paar Monate warten müssen, bis neue Kinofilme zu uns kommen.
Ja, nur 2 Monate in dem Fall. Crazy. Kommen wir zu neuen Anime-Ankündigungen. Da haben wir auch einige. Und zwar einige neue Staffeln, zum, unter anderem. Zum Beispiel Kagaku Boken Survival ist eine Bildungsserie für das jüngere Publikum, was ich glaube auch auf NHK Education läuft. Und das hat jetzt eine zweite Staffel bekommen im Oktober. Die erste Staffel ist noch nicht mal zu Ende, die läuft aktuell noch. Die ist im Oktober angefangen, erst im letzten. Und ein Jahr später läuft dann auch eine zweite Staffel. Jo. Mehr können wir dazu, glaube ich, auch nicht sagen. Ich weiß, ich habe vorher nochmal nachgeguckt, die Serie gibt es auch nirgendwo im Simulcast auf Englisch oder Deutsch oder so. Also,
ja.
Das ist Bildungspublikum fürs kleine, Bildungsfernsehen fürs kleine Publikum.
Ich habe es auch nicht auf dem Schirm.
Dann, was wir aber alle auf dem Schirm haben, ist Bocchi. Bocchi The Rock bekommt eine zweite Staffel. Dürfte eigentlich niemanden überraschen. Aber jetzt haben wir es offiziell auf Schwarz und Weiß. Ja, geil. Zweite Staffel. Neuer Regisseur diesmal. Keiichiro Saito ist nicht der Regisseur jetzt von der zweiten Staffel. Bei ihm war es ja tatsächlich die erste Staffel ein Regiedebüt, aber war halt schon vorher jahrelang als Animator unterwegs gewesen. Und dann hat er dann halt jetzt seinen Doppelerfolg gehabt mit Bocchi the Rock und ein Jahr später Frieren als Regisseur. Und Frieren, wissen wir auch, bekommt auch eine zweite Staffel. Ich würde mal vermuten, dass Keiichiro Saito damit beschäftigt ist aktuell.
Gut möglich.
Und deswegen wird die zweite Staffel Regie geführt von Yusuke Yamamoto. Auch ein Regiedebüt. Hat vorher einzelne Episoden von der ersten Staffel Bocchi the Rock übernommen, ist Animator, der vorher bei zuerst bei Dogakobo gewesen ist und aktuell bei Cloverworks. Und ja, ich habe mir vorhin mal angeschaut, was der für Szenen bisher so in der Vergangenheit animiert hat. War auch spaßigeres Kram dabei. Ich denke mal, also an Qualität werden wir da hoffentlich nicht viel verlieren. Auch wenn Keiichiro Saitos Stil etwas gewesen ist, was die erste Staffel auf jeden Fall sehr stark geprägt hat.
Ja, auf jeden Fall. Eine Menge Schlüsselfiguren von dem alten Team sind wieder mit dabei, auf jeden Fall. Es wird ja auch das alte Team sein, größtenteils.
Genau.
Und ja, dann wird es nicht so weit abweichen.
Das denke ich mal auch. Freue ich mich extrem. War sehr toll. Ich hatte nur bei den Interviews, die Yamamoto und Saito dazu gegeben haben, zur Ankündigung von der zweiten Staffel gesehen, dass die sich halt noch in der frühen Produktion aktuell befindet, dass sie es recht früh angekündigt haben, aus irgendeinem Grund. Ich glaube, irgendwas hatten sie dazu gesagt, aber es wird wahrscheinlich nicht mehr dieses Jahr kommen.
Ja, nee, da sowas ist noch 1,5 Jahre oder so hin.
Dann das, haben wir ein gewisses, bestimmtes Franchise. Ein a certain Franchise, könnte man quasi sagen.
Jo.
Was weitergeht. Und zwar gleich im Doppelpack. A Certain Scientific Railgun bekommt eine vierte Staffel. Die soll bald kommen, heißt es nur. Wird wieder bei GC Staff gemacht mit dem alten Team, Tatsuyuki Nagai als Regisseur. Da hat sich nichts geändert seit der ersten Staffel. Erstaunlicherweise die erste Staffel, die lief ja 2013. Die dritte Staffel lief zuletzt 2020. Und ja, jetzt die vierte Staffel dann entweder noch dieses Jahr oder nächstes Jahr.
Ja, die lassen sich ein bisschen Zeit zwischen den einzelnen Staffeln, ne?
Ja, ich habe das Gefühl, es gibt immer mal so eine längere, bestimmte Pause und dann wird gleich ein Doppelpack gedroppt. Weil nicht nur bekommt Certain Scientific Railgun eine vierte Staffel, sondern auch ein Spin-off bekommt einen neuen Anime. Und zwar A Certain Item of the Dark Side. Das ist ein Light Novel Spin-off zu dem Certain Franchise. Ich meine, Scientific Railgun war zuerst auch ein Spin-off. Und da geht es um, ja, um Mädels, die im Untergrund arbeiten. Mehr weiß ich dazu jetzt auch nicht wirklich. Die Light Novel existiert auch, glaube ich, noch gar nicht so lange. Ich habe nur vorher eine Beschreibung dazu gelesen, als das angekündigt worden ist, die Light Novel selber, und die war natürlich noch sehr kryptisch. Und ja, das soll halt jetzt auch einen Anime bekommen. Dann sicherlich auch irgendwann dieses oder nächstes Jahr. Aber das hatten wir zuletzt bei diesem Certain Index Franchise auch schon, dass irgendwie das letzte Mal, als irgendwie eine neue Staffel kam, kam auch gleichzeitig ein Spin-off zu diesem Typen, der Strom, der Elektrizität leiten kann. Aus der Serie. Der hatte dann seine eigene Serie bekommen.
Frag mich nicht, wie das heißt. Es ist auf jeden Fall etwas, was schon eine Weile unterwegs ist. Ich meine, die Romanreihe ist jetzt mehr als 20 Jahre alt.
Ja.
Und der erste Anime ist auch irgendwie Ende der 2000er gekommen. Irgendwie 2008 oder 2009.
Ja, irgendwie 2008, glaube ich.
Jau. Hört nicht auf.
Ja, es hört nicht auf. Da gibt es mittlerweile einiges zu sehen. Also, ich glaube, 3 Staffeln Index, 4 Staffeln, oder? Warte, ist Index bei noch nur 3 Staffeln? Ich glaube. 4 Staffeln Railgun, dann halt noch das eine Zusatz mit dem Elektrotypen, jetzt noch ein neuer Zusatz. Jo.
Jo.
Also, da braucht man eine Weile, bis man das alles gesehen hat. Das ist sein eigenes kleines Shonen-Serie fast schon.
Ja, das ist noch eine ziemlich, ist noch eine Light Novel von einer anderen Zeit, ne?
Ja, das auf jeden Fall. Dann haben wir auch noch einen neuen Anime, basierend auf einer Light Novel, und zwar The Capman of the Princess Knight von Kadokawa produziert, soll ein TV-Anime bekommen. Es geht um, spielt an sich in einer typischen Fantasy-Welt erstmal. Wir haben eine Protagonistin, die eine tolle, angesehene Kriegerin ist, eine tolle, angesehene Ritterfrau. Und in so einer Stadt, wo halt Verbrechen viel los ist und alles Mögliche. Und an ihrer Seite hat sie einen Mann, der nach außen hin so wirkt, als wäre der super schwach und als würde er ihr ganzes Geld nur verpressen irgendwie für Frauen und Glücksspiel und Alkohol und sonst irgendwie was. Aber anscheinend hat er auch irgendwelche geheime Superkräfte. Ja.
Also, die übertreiben es richtig mit dem Motiv von dem roten Faden.
ja, genau. Also, es gibt da das Cover von der Light Novel und das haben sie dann auch für die Anime-Ankündigung nachgemacht. Hat die Protagonistin so ein rotes Faden am Arm und das hat dann der männliche Protagonist um den Hals und im Mund.
Ja, das ist im Trailer auch andauernd. Ich weiß auch nicht. Okay, von mir aus. Ich will ja niemanden seinem Fetisch verteufeln.
Seinen metaphorischen Fetisch, ja.
Stofffetisch.
Ich muss gerade noch mal gucken. Hatten wir da schon die Info, wer da dann arbeitet? Das ist jetzt nur neu angekündigt worden. Genau, ja. Bei Studio Blade, die hatten das Shaman King Reboot gemacht. Unter der Regie von Chihiro Kumano, der oder die vorher A Couple of Cuckoos zum Beispiel Regie geführt hat.
Jo.
Ja. Nee, da einzelne Episoden Regie geführt hat, aber demnächst Regie führen wird bei den Mononoke Lecture Logs of Chusenshi Sensei, was demnächst nächste Saison kommt. Und noch irgendeinen Film, meine ich, gesehen zu haben, der auch noch dieses Jahr rauskommen soll. Aber an sich noch keine Serie bisher, die rausgekommen ist, Regie geführt hat. Dann haben wir noch eine Light Novel-Reihe, die auch einen TV-Anime bekommen soll. Und zwar Even a Replica Can Fall in Love. Ist eine hoch angesehene Light Novel-Reihe in Japan, die auch den Dengeki Novel-Preis in 2022 gewonnen hat. Und von der Prämisse auch gar nicht mal so uninteressant klingt, finde ich. Denn ja, spielt in einer Zukunft. Wir haben ein Mädchen, die hat einen Klon, ein Replika von sich machen lassen. Und immer wenn das Mädel halt keinen Bock hat, zur Schule zu gehen oder sonst irgendwie was, schickt sie halt ihren Replika stattdessen hin.
Okay.
Und die Replika verliebt sich aber in der Schule in einen Jungen. Und das will sie natürlich dem echten Mädchen quasi nicht erzählen. Und immer wenn, und der Junge weiß aber auch dann, dass sie eine Replika ist. Und sie, um dem Jungen erkennen zu geben, zum Beispiel, wenn sie halt frühst zur Schule kommt, dann trägt sie ihre Haare anders, als das Mädchen das eigentlich tun würde, um dem Jungen zu signalisieren, hey, ich bin's und nicht die echte.
Ja, es ist trotzdem eine komische Prämisse, ne? Du schickst deinen Ersatz, aber dann hast du ja nichts von der Schule. Ich meine, das ist ja nur ja, nach außen hin die gewahrt, ne? Die den Eindruck gewahrt, mehr nicht.
Wer weiß, wie die Replikas funktionieren? Vielleicht kann man ja seinen Wissensstand irgendwie so gleichstellen oder sowas. Ja, also keine
synchronisieren,
Ahnung.
Meinst du?
Synchronisieren, das ja.
Wäre natürlich dann eine Gefahr, wenn sie nicht will, dass die ja, ihre Herrin auch herausfindet, dass sie eine Affäre
Vielleicht
hat.
Vielleicht mache ich mir zu viele Gedanken.
Ach Gott, ja.
Ja, der Zeichner dafür oder die Zeichnerin, das weiß ich jetzt gerade gar nicht, hat noch eine andere Anime-Adaption, die aktuell sich in Produktion befindet, zu der wir auch später nochmal kommen werden, weil es dann Updates so gibt. Chitose ist in The Ramone Bottle und Rems, der oder die Zeichnerin, hat auf Twitter auch einen ganz putzigen Post geschrieben, auch auf Englisch tatsächlich. Two anime announcements today. When I was in middle school, I only thought about making silly fan art or indie games, so making it to anime level was unthinkable. Thank you for the support for all those who followed me for a long time. I'm gonna keep pursuing what I wanna do. Finde ich ganz putzig.
Jojo.
Dann, was haben wir noch als nächstes? Ah, wir haben wieder einen angenehm langen Titel. Was einen Anime bekommen soll dieses Jahr. Und zwar meine ich, A Married Woman's Lips Taste Like Canned Chuhai. Chuhai ist irgendwie Alkohol?
Ja, irgend so ein Mixdrink.
Ja, also es ist ein Mixgetränk, was eigentlich ursprünglich eine Abkürzung sein soll für Shochu Highball. Yakuza-Fans wissen, was das ist. aber heutzutage generell als Begriff für alkoholische Mixgetränke mit Shochu verwendet wird. Das ist ein Manga, ein Erotik-Manga, der zu dem WW Wave einen Anime produzieren wird. WW Wave sind diejenigen, die auch den diese Hentai fürs Fernsehen machen. Diese Kurzdinger, die sie dann unzensiert auf ihrer Webseite bringen und zensiert im Fernsehen, im Anime-Fester-Blog. Und die haben ja letztes oder vorletztes Jahr auch so eine Initiative gestartet, halt Serien zu machen, die nicht ganz Hentai sind, sondern nur noch edgy, die man dann auch unzensiert im Fernsehen zeigen kann. Eine dieser Serien, die demnächst auch rauskommen soll, ist Yandere Dark Elf und zuvor war das irgendwie mit Isekai Onsen oder irgendwie sowas. Diese neue Serie mit dem Chuhai gehört auch dazu und da geht's letzten Endes, ist das so eine Art Anthologieserie, wo es um einen jungen Mann geht, der nach dem Studieren gerne in Bars geht und Alkohol trinken und aus irgendeinem Grund immer mit verheirateten Frauen plaudern. Mhm. Wahrscheinlich mehr als plaudern.
Ja.
Ja. Dann haben wir auch eine weitere Light Novel, was man hier auch an dem schönen, angenehmen, langen Titel erkennen kann. My Status as an Assassin obviously exceeds the Heroes. Das geht noch von der Länge zumindest. Das geht noch.
Ja.
Ihr soll ein TV-Anime bekommen im Oktober, gibt auch schon einen ersten Trailer und geht darum, dass unser Protagonist eigentlich so ein Nobody ist, der in der kleinen Klasse keine Beachtung findet. Dann wird seine ganze Klasse geisekait, es ist einer von denen.
Jo.
Und er macht sich aus dem Staub und wird zum Assassinen. Und zu einer Art Spion und findet dabei heraus, dass irgendwie was nicht ganz koscher ist mit dem König, der seine ganze Klasse überhaupt in die Fantasy-Welt teleportiert hat. Ist so ein kleiner, ja, klingt nach halt so einem Komplott am Hofe-Serie gemischt mit Isekai-Fantasy-Gedöns.
Ja, also ich muss sagen, die Videovorschau sieht eigentlich gut aus, nur die Stimmung, die sie verteilt, ist einfach viel zu bitter ernst. Also ich sehe jetzt schon, dass das hier so ein auf Provokation getrimmtes Ding sein wird.
Genau, das sieht aus wie so ein Edgelord-Ding. Und das ist recht schade, weil wirklich der Trailer, also der ist richtig gut gezeichnet.
Mhm.
Die Zeichenqualität ist wirklich super. Vor allem halt also wirklich sehr aufwendige Kostüme und Shading, also dass halt die ganzen Klamotten sehr viele unterschiedliche Vertiefungen und sowas haben. Und die Animation selbst, die ist okay dafür, nur zumindest. Also da sind keine so krassen Szenen bisher im Trailer zumindest zu sehen. Und ja, das wird gemacht bei Sunrise, erstaunlicherweise.
Hm.
Und Regie führt Nobuyoshi Habara. Das ist der Regisseur vom 2202 Space Battleship Yamato Filmreihe. Und vom Fafner-Franchise.
Mecha-Anime-Regisseur.
Ja. So ein bisschen vom Stil her erinnert es mich auch an Fafner, würde ich sagen. So wie die Figuren gezeichnet sind. Das ganze komplexe Shading. Ja, ich würde nicht unbedingt sagen, dass ich darauf gespannt bin, aber es sieht zumindest, also es interessiert mich mehr als die meisten Isekai, die wir hier besprechen zumindest.
Das ist immer so problematisch, weil die halt alle immer die Standardprämissen, ne? Du weißt absolut nicht, ob irgendwas hinten dran steckt oder nicht. Es ist wie ein Bücherregal, wo alle dieselben verdammten Cover haben, ja? Du hast keine Ahnung, was das ist.
Ja.
Oder auch die verdammte Zusammenfassung auf einem Rückband, hinten drauf auf dem Buch, ist großenteils dieselbe. Also es ist echt, es macht einem die Arbeit so schwer.
Und dann haben wir noch eine Live-Action-Serie aus Frankreich, die in die zweite Runde geht. Ihr fragt euch, was hat das mit Anime zu tun? Es ist Cat's Eyes. Ja, die französische Cat's Eyes TV-Serie war anscheinend erfolgreich genug, dass sie eine zweite Staffel bekommen wird. Bei uns, beziehungsweise international, gab es die auf Amazon Prime zu sehen. Und in Frankreich halt auf TV1, was einer der großen französischen TV-Sender ist. Oder TF1, meine ich nicht TV, TF1. Und ja, das geht anscheinend weiter. Das war die Serie, die Cat's Eyes in die Moderne halt gebracht hat. Ins moderne Frankreich und so. Ich glaube, da waren wir von den Trailern damals gar nicht so beeindruckt, aber...
Ja, du, es sieht halt aus wie, ne, so wie Einheitsbrei. Aber du, das muss ja nichts heißen. Es kann ja sein, dass die ganz lustig ist, aber ich habe davon keine Ahnung.
Ich habe es auch nicht gesehen. Naja, wir haben einige Updates, die wir euch geben können. Unter anderem schauen wir mal wieder ins japanische Kino und da hält sich Gundam G-Quax wacker. Ist immer noch auf dem 4. Platz in den japanischen Kinocharts aktuell. Und nee, jetzt ist es mittlerweile auf dem 7., das war letzte Woche, war es noch 4. Und hat jetzt 2,5 Milliarden Yen eingenommen und ist damit der zweiterfolgreichste Gundam-Film. Hat damit den dritten Film der Original-Gundam-Trilogie-Filmreihe überholt. Mobile Suit Gundam 3, Encounters in Space, der 1982 lief und halt auch so knapp 2,4 Milliarden Yen. Und ja, das Einzige, was jetzt noch im Weg steht von Platz 1, ist Mobile Suit Gundam Seed Freedom, was halt fast 5 Milliarden Yen eingenommen hat. Also da sind wir noch mal, bräuchten wir noch mal das Doppelte und das werden wir wahrscheinlich nicht mehr sehen.
Ja, du, das ist gut, dass wir da den zum Vergleich haben, den Gundam Seed Freedom, weil ganz ehrlich, auch wenn diese inflationsbereinigte Rechnung, ne, von 1982 ist der Yen so viel wert und hättest du heute so viel kaufen können, auch wenn die irgendwo stimmt, sie ist nicht besonders hilfreich, weil du musst ja so viel andere Sachen wissen, wie viel Leute die halt Geld die Leute zum Ausgeben hatten und so, ne?
Mhm.
Aber garantiert ist die 2,4 Milliarden von 1982 was anderes als die 2,4 Milliarden oder 2,5 von jetzt, von 2025.
Ja,
ja. Ja. Egal, aber trotzdem, es ist ein Erfolg, ein guter Erfolg.
Ja. Es ist ja auch nur, ne, der Anfang von einer TV-Serie. Ja. Also es ist ja, das hätte wahrscheinlich noch mehr Geld gemacht, wäre es ein richtiger alleinstehender Kinofilm. Weil so das halt der Anfang von einer TV-Serie ist, schätze ich mal, gehen viele halt nicht hin und warten dann halt, bis es im Fernsehen läuft.
Ich habe keine Ahnung. Ja klar, es ist eher für die Fans oder für die Leute, die einfach nicht warten können oder die einen Eindruck möchten. Ne? Es ist ja auch ganz gut, da sich einen Eindruck zu verschaffen. Ne? Aber trotzdem, schöne Sache.
Ja, bin nach wie vor gehypt auf diesen Film. Dann haben wir neue Infos zu Mero, The Paths to My Future. Ein Anime produziert von Yanma Holdings, einer japanischen Firma, die halt Industriegeräte herstellt. Also ne, alles, was man sich irgendwie beim Autobauer oder was weiß ich was vorstellen kann. Und die soll ja 5 Episoden sollen das insgesamt sein. So eine Anthologie. Und jetzt wissen wir auch, wie die einzelnen Episoden heißen und was für Leute da jeweils dran arbeiten. Und es ist ein sehr buntes Feld. Die Episoden sind lustigerweise nicht getitelt jeweils 1, 2, 3, 4, 5, sondern haben auch alle ganz andere Zahlen. Zum Beispiel die erste Episode heißt Episode 79 Sardas Memory. I see what you did there. und wird gemacht bei Studio Link mit Q hinten, nicht mit K. Und Link ist ein CGI-Studio, die unter anderem am CGI gearbeitet haben bei Witch from Mercury. Und Regie geführt von Norio Kashima, Regisseur alter Schule, also wirklich Regie geführt bei zahlreichen älteren Sachen, habe ich hier vorhin gesehen, unter anderem die erste TV-Serie zu Kakyusei, was einer der ersten Erotik-Dating-Novels ist.
Ja, es ist, es gehört zu einer bekannten Reihe, die es dann auch geschafft hat, recht schnell fürs allgemeine Publikum eine Version zu bekommen, weißt du? Ohne die Erwachsenen-Szenen.
Ja, ja. Und dazu hat er damals die erste TV-Serie zum Beispiel Regie geführt. Und da gibt es auch jeweils erste Bilder zu. Noch mittlerweile ist auch schon ein erster kleiner Teaser veröffentlicht worden, wo man kleine, diese ersten Bilder, die sie gepostet haben, auch ein bisschen in Animation sieht. Und da sieht man auch, dass die Folgen alle sehr unterschiedliche Stile haben. Die Episode von Link hat einen mehr auf Realismus getrimmten Stil, würde ich glatt sagen. Es ist aber auch ein bisschen schwer zu beurteilen in diesem Teaser, der veröffentlicht wurde, welche Szenen zu welcher der Episoden
gehören. Ja, man sieht nur, dass es wirklich durcheinander ist. Es ist wie bei anderen Anthologien, wie bei Star Wars Visions oder so. Nur im Großen und Ganzen ist das hier nicht so umwerfend. Das kann natürlich als Stilmittel so gewählt sein, dass du einen einfachen bildlichen Stil hast. Aber es ist halt, es sieht ein bisschen billig aus manchmal.
Oh ja. Die zweite Episode ist Episode 101, The King of the Forest, bei Triff Studio. Das ist das Studio, was gegründet wurde für Mechaude. Und dementsprechend Regie führt auch Okamoto, die Regisseurin von Mechaude. Nice. Finde ich auch ganz cool, dass sie direkt nach Mechaude so schon auch sich einen weiteren Job hat sichern können. Das ist also hoffentlich ein Studio, was bleibt.
Sehr gut.
Da, als dritte Episode haben wir Episode 217, Londonderry Air. Das ist eine Zusammenarbeit zwischen den Studios Scooter Films und Shirogumi. Scooter Films ist eines der neuen Studios von Kadokawa, die die hatten zum Beispiel die Serie zu Mahjong Soul Pon gemacht. Also dieses, so eine Gacha-Mahjong-Spiel, was in Japan recht beliebt ist für Smartphones. Und Shirogumi ist ein CGI-Studio, die zum Beispiel die beiden Stand By Me Doraemon-Filme gemacht haben, die super toll sind.
Jo.
Hier Regie führt Tomohiro Kawamura. Hat vorher halt auch zahlreiche CGI-Sachen Regie geführt, unter anderem so eine argentinische Koproduktion ist das, glaube ich, oder irgendwie spanische oder irgendwie sowas. namens Gamba.
Hm, kenne ich jetzt nicht.
Ja, ich auch nicht. Der Rest sind auch alles irgendwelche Kindersachen, die ich nicht kenne. Dann haben wir noch Episode 630, Re Miro, bei Studio Rears. Auch 2020 gegründet, auch ein CGI-Studio, noch relativ jung, hat zuletzt Give It All gemacht, der CGI-Film, der Ende 2024 rausgekommen ist, wo es um so Paddlerinnen geht, so die sportlich halt ihr kleines Kanu paddeln.
Ja, ein Sport-Anime, hui hui.
Ja, ja. Regie geführt von Naofumi Mishima, die vorher das CGI übernommen hat, zum Beispiel für Demo Memorial Keys, ein Anime-Film zu Demo, den Reyes auch dran gearbeitet hat.
Mhm.
Und die letzte Episode ist 926, Wait, I'll Be There, von den Studios Larks und Hibari. Hibari hat ja zuletzt High Card unter anderem gemacht, unter der Regie von Saori Nakashiki. Und das ist ein Regiedebüt, auch wenn Nakashiki seit sehr langer Zeit ein Animator ist.
Mm.
Und halt an zahlreichen bekannten Sachen gearbeitet hat, wie Wolf Children, Picure, Drifters, Dead Man Wonderland.
Ja, also sie haben sich schon bekannte Teams zusammengestellt. Ne? Die wollen auf jeden Fall irgendwas damit reißen. Gott, jetzt habe ich das Poster nochmal gesehen, das Schweizer Taschenmesser unter den Meckers.
Genau.
Das haben sie jetzt gar nicht wirklich so groß gezeigt in dem Trailer, dass dieser Roboter dabei ist, der was weiß ich wie viele Arme hat mit unterschiedlichen Werkzeugen.
Ja, also ich finde, das sieht interessant aus. Also ich habe da definitiv Interesse dran. Am Ende sind es ja nur 5 Folgen und mit den ganzen unterschiedlichen Stilen und sowas. Ich bin sowieso Sucker für so Anthologien. Das gucke ich mir gerne mal an.
Jo.
Auch wenn es halt eine Werbeveranstaltung am Ende nur ist, aber
ach jo.
Wenn sie unterhält, juckt mich das nicht. Dann, wir haben endlich ein neues Datum für Sword of the Demon Hunter. Das ist ja Ende letztes Jahres, nicht Ende, Mitte so letzten Jahres, auf einmal verschoben worden. Obwohl es schon einen festen Startdatum hatte, ne, das sollte ursprünglich im Juli 2024 kommen. Es wurde auch angekündigt, dass im Juni schon eine 1-Stunden-Folge geben würde, die erste Folge, die 1 Stunde lang ist. Und dann kurz vor der Ausstrahlung, ich glaube so 1-2 Wochen vorher, kam plötzlich die Nachricht, ups, muss verschoben werden, bye bye, see ya. Und jetzt ist es soweit, am 31. März soll es losgehen, auch wieder mit dem 1-Stunden-Block, also die erste Folge ist nach wie vor auch 1 Stunde lang. Haben einen neuen Trailer veröffentlicht, der jetzt diesmal auch gar nicht mich so sehr hyped, wie dieser ursprüngliche Trailer, den wir beide ziemlich geil fanden.
Das ist aber, glaube ich, ein bisschen Absicht auf eine Art und Weise, die ich ganz gut finde. Der erste Trailer war relativ voll mit Action
ne?
und mitreißenden Szenen. Der zweite ist sehr beschaulich.
Ja, also da sieht man größtenteils Figuren reden.
Ja, aber hübscher trotzdem.
Ja, also ne, schlecht gezeichnet oder so ist der jetzt nicht. Da sind schöne Effekte und so drin. Baut eine schöne Atmosphäre auf. Muss man dann am Ende mal sehen. Ob da halt, na, was Vernünftiges bei rauskommt, hoffentlich. Würde ich mir wünschen. Irgendwas, was vielleicht halt einfach so 1-2 richtig geile Action-Szenen halt hat. Dann am 31. März endlich. Blue Orchestra ist jetzt bekannt gegeben worden, dass die zweite Staffel im Herbst starten wird, auch wieder auf NHK Educational und diesmal 21 Episoden haben wird. Die erste Staffel kam April 2023 und hatte 24 Episoden. War so ein Musikding, was nicht so gut gewesen sein soll, soweit ich das damals gehört habe und das deswegen auch selbst nicht geschaut habe. Ja. Dann gibt es einen Trailer für den 4. Princess Principal Crownhandler-Film, der in den japanischen Kinos am 23. Mai rauskommen soll. Der 3. Film kam in 2023 im April. Ach Gottchen, das heißt, wenn es so weitergeht, kommt halt jedes Jahr alle 2 Jahre ein Film. Die sind ja auch nur so 1 Stunde lang, also das sind keine vollen Spielfilme.
Mhm.
Ich muss noch bis 2029 warten, bis ich die zweite Staffel von Princess Principal endlich vollständig gucken kann.
Ja, das ist aber deine Problem, Mann, Mickey. Also, du.
Ich hab den ersten und zweiten Film schon geguckt. Es kotzt mich halt generell an, so insgesamt.
Okay, das ist was anderes. Ich hab gedacht, du würdest jetzt wieder streng an deine Regel halten. Nee, ja, okay.
Ja. Nee, warten, bis halt die Story abgeschlossen ist in 2029, ist ganz schön nervig.
Jo.
Sag mal, schneller machen, was soll das? Normalerweise kommen diese Dinger, diese modernen OVAs fürs Kino ja auch schneller raus. Bei Princess Principal lassen sich halt ganz schön Zeit.
So sieht's aus.
Dann haben wir für Cocoon Wartime erste Bilder und ein Startdatum. Ende März soll die Serie auf NHK starten. Und wir wissen jetzt, dass Regie geführt wird von Toko Ina, die, glaube ich, noch eine recht neue Animatorin ist, die bei Tatami Time Machine Blues zum Beispiel Animationen gemacht hat, bei Yurei Deko, bei Burn the Witch Backflip, Heike Monogatari, einige tolle Sachen also an sich. Musik führt Kensuke Ushio, my man. Also muss ich das automatisch gucken. Aber ich war sowieso drauf gespannt. Cocoon, der Manga davon ist auch halt auch so ein Preisgewinner-Ding. Der ist nur ein Band, hat aber einen sehr minimalistischen Stil, ist sehr minimalistisch gezeichnet und soll wohl inhaltlich richtig harter Tobak sein. Wo es halt um eine Gruppe von Mädchen geht, die auf einer tropischen Insel im südlichen Teil Japans wohnen und ja, so langsam halt in den Zweiten Weltkrieg mit involviert werden.
Ein weiterer Antikriegs-Anime.
Ja.
Haben wir irgendwie in letzter Zeit Glück gehabt, dass mehrere kommen? Oder naja, je nachdem, wenn du sowas magst, hast du Glück gehabt.
Ja, wird beide gemacht bei Studio Sasayuri, was ein Studio gegründet ist von Hitomi Tateno, was eine Animatorin ist, die jahrelang bei Studio Ghibli gearbeitet hat. Und wenn man sich die Screenshots anschaut, dann sieht es halt auch so aus.
Ja, besonders also, der eine, der könnte direkt aus dem Ghibli-Film rauskommen.
Ja, die Screenshots, die da geteilt worden sind von NHK, die sehen wirklich aus wie ein Ghibli-Film. Bin ich wirklich gespannt drauf, weil ich diesen Manga schon wirklich lange mal lesen wollte, schon ewig auf meiner Liste habe. Und ja, dadurch, dass er auch nur so ein Band ist und das halt bereits Ende März rauskommen wird, der Anime, schätze ich mal, dass das auch keine 12-teilige Serie oder so sein wird.
Mhm.
Aber so richtig Infos, was das jetzt ist, haben wir noch nicht. Also ob das einfach ein TV-Film ist oder ob das irgendwie so eine Kurzserie halt ist mit, weiß ich nicht, 4 Folgen oder so.
Mann, es ist nicht mehr lang hin. Ihr müsst sich unbedingt auf die Folter spannen.
Ja.
Egal.
Sehen wir dann. Dann haben wir noch ein paar Updates zu Playing Death Games to Put Food on the Table. Wo es ja um ein Mädel geht, die irgendwie sich ausgesucht hat, um ihr Geld zu verdienen, nimmt sie halt immer an irgendwelchen Todesspielchen teil. Wie man das halt macht, nachdem man Squid Game geguckt hat oder so. Und sich davon inspiriert gefühlt hat. Das soll im Januar 2026 soll die Serie an den Start gehen, wird gemacht bei Studio Dean. Unter der Regie von Takehiro Oeno, der Regie geführt hat bei Days with My Stepsister. Was ja an sich eine ziemlich tolle Serie gewesen sein soll, habe ich jetzt auch noch nicht geguckt. Aber die waren ziemlicher Kritikerliebling letztes Jahr. Nur war das halt keine Action-Serie. Und Studio Dean und Action haben wir bisher, also zumindest in den letzten Jahren, leider nicht so viele positive Erfahrungen mitgemacht.
Leider.
Also mal sehen. Dann habe ich es auch vorhin schon gesagt, Chitose in The Ramone Bottle soll auch einen Anime bekommen, auch eine Light Novel Reihe und da ist jetzt bekannt gegeben worden, dass das bei Studio 4 gemacht wird, die ja jetzt einige Produktionen irgendwie demnächst am Start haben, nachdem sie jetzt letztes Jahr gar nichts gemacht hatten. 2023 kam Spy Classroom Und dieses Jahr kommt da noch Summer Pockets und noch irgendwas anderes. Unter der Regie von Yuji Tokuno, der oder die einzelne Episoden Regie geführt hat und gestoryboardet bei Jujutsu Kaisen Staffel 2, Japan Sings 2020, Captain Tsubasa und noch ein paar mehr.
Ja, okay. Eher bei actionreichen Animes, ne? Jetzt geht's dann hier eher in eine, ja, romantische Komödie, oder?
Ja, hier geht's ja darum, dass der Protagonist der allerbeste, tollste, super krasseste Junge der Schule ist und der aufgetragen bekommt von der Schulleitung, ey, da gibt's ein Mädel in deiner Klasse, die war jetzt schon irgendwie seit Monaten nicht mehr bei uns. Die hat es irgendwie schwer, die ist irgendwie zum Need geworden. Geh mal zu der und versuch die zu überzeugen, wieder zur Schule zu kommen. Jo. Und MF Ghost hat uns jetzt noch bekannt gegeben, passend zum Ende des Manga, der ist jetzt zu Ende gegangen, dass die dritte Staffel nicht mehr dieses Jahr kommen wird, sondern erst 2026. Die Rennfahrer mit RennfahrerenthusiastInnen mit Hang zu Eurobeat müssen sich noch ein Jahr gedulden.
Meine Güte, jetzt ist das auch wieder schon ein großes Franchise. Eine Riesenmarke mit drei großen
Der Typ kann es nicht lassen. Ich meine, alles, also seine Manga sind alles Giganten. Initial D ging ewig lang. Das Motorrad-Ding, was er vorher gemacht hat, ging ewig lang. Und MF Ghost waren jetzt zumindest nur 20 Bände.
Ja, aber trotzdem, ne? Hauptsache er kann Autos zeichnen, dann ist er glücklich.
Ja. Jetzt muss ich mal gucken. Genau, wir kommen zum Sonstigen. Wir haben noch ein paar Sachen abseits vom Rest. Zwei interessante Videospiel-News gehören dazu. Je nachdem, ob jetzt Snobs unter euch sind, diese Visual Novels als Videospiel zählen oder nicht. Aber er, ein Klassiker von Visual Arts / Key, kommt zum ersten Mal auf Englisch raus. Und zwar am 5. März auf Steam mit vollem japanischen Audio, japanischen Texten, englischen Texten und chinesischen Texten. Ist das erste Mal, dass die Visual Novel eben auf Englisch rauskommt. Ist auch ein Remaster mit neuen HD-Visuals, neuen CG-Sequenzen und sowas und auch eine Side-Story, die vorher separat veröffentlicht worden ist, namens First Sky Chapter, ist mit inklusive. Er war einer der ersten großen Hits von Visual Arts / Key, was halt mit so diese Ära gestartet hat an diesen diese Visual Novels, die eine super traurige Story haben und gleichzeitig Erroge sind. Und damals ja auch gleich zwei Anime-Adaptionen bekommen hat. Eine von Kyoto Animation und im gleichen Jahr noch von Toei Animation mit Osamu Dezaki als Regisseur.
Oh, warte mal, das war aber nicht er, oder? Das war die andere.
Doch, das war er.
Sicher, dass das er war?
Ja.
Aber irgendeiner dieser Visual Arts Dinger kam vorher, gab es eine frühere Fassung, bevor dann
Kyoto Animation. War Kanon. Das war Kanon. Ja. Hat Toei Animation 2002 eine grässliche Serie gemacht und Kyoto Animation hat da nochmal eine gute Serie gemacht 2006.
Ein wilder Kram, auf jeden Fall alt und man sieht es ihm auch irgendwie an. Das ist noch eindeutig zu sehen, dass es aus dem Amateurbereich kommt, ne? Das Kratte-Design ist gewöhnungsbedürftig.
Ja, also gerade von diesen frühen Dingern mittlerweile, wenn ich mir das auch angucke, ist das so, denke ich mir auch so, so ganz meins ist das jetzt eigentlich nicht. Aber ja, das kann man sich dann halt jetzt auf Steam holen, ohne die Sex-Szenen. Müsst ihr leider mit auskommen.
Ach gut.
Ja, juckt mich jetzt auch nicht. Ich meine, das sind diese Spiele, bei denen war das sowieso irrelevant von Anfang an. Die sind nur drin, um mehr Copies zu verkaufen.
Ja, im Endeffekt, ja. Das ist genauso wie das Wiedergeborenwerden bei den Isekais, ne? Die Reinkarnation ist einfach nur da, um in das Genre sich reinsetzen zu können. Ja, als Ausrede.
Und was wir auch noch haben, auch ein weiterer neuer Re-Release, was zum ersten Mal auf Englisch erscheint. Mobile Suit Gundam Seed Battle Destiny Remastered. Also vorher hieß das Spiel natürlich nicht Remastered. Aber die Remastered-Version davon ist jetzt das erste Mal eine Möglichkeit, das Spiel auf Englisch zu spielen. Kommt am 22. Mai auf Nintendo Switch und PC raus. Und ist ein Ableger der Gundam Battle-Reihe, die Japan-exklusiv bisher gewesen ist. Also bisher ist davon auch noch kein Teil im Westen rausgekommen. Die ist übrigens nicht zu verwechseln mit der Battle Operation-Reihe. Das sind zwei verschiedene. Und ja, die Gundam Battle-Reihe sind sozusagen so eine Art, also so strukturiert so ein bisschen wie Fighting Games, dass man einen sehr großen Cast an Figuren hat, aus denen man auswählen kann und auch sich seinen eigenen erstellen kann, mit denen man feste Gundams spielt, die man nicht irgendwie nochmal anpassen kann, im Gegensatz zu den Breaker-Spielen oder den Operation-Spielen, wo es darum geht, seinen eigenen Gundam zu customizen.
Ja, aber es kämpft halt immer ein Roboter gegen den anderen, ne? Und du kannst dich aber frei bewegen in einer größeren Arena mit genau. Blick über die Schulter. Da gab es schon andere Games schon recht früh von der Sorte, die versucht haben, diese Versus-Kampfspiele irgendwie anders umzusetzen. Das Ding hier ist auch, ist das PlayStation 3 oder PlayStation 2 Zeiten noch?
Das ist PS Vita. Das ist ursprünglich auf der PS Vita erschienen. Die ganzen Battle-Spiele waren PlayStation Portable-Dinger.
Ach du meine Schnuten. Okay.
Ja, zeigt aber auch nochmal, dass Gundam Seed vor allem, also auch Seed als Franchise, als eigenes, gerade relativ populär ist. Gundam Seed Freedom war ja auch, in Japan, ne, das ist ein Kassenschlager und im Westen wohl auch ziemlich gut angekommen, ist ja mittlerweile auch auf Crunchyroll zu sehen. Ich weiß gar nicht, ob es die Extended-Fassung ist oder noch die normale Fassung. Auch wieder ein Film mit Extended-Fassung.
Oh Mann, ey, das wird so viele Leute wahrscheinlich zu der alten Seed-Fernsehserie treiben. Und ja, mein Beileid. Okay, sie ist nicht so schrecklich, aber sie hat Probleme, meine Schnute.
Ich hätte auch daran Interesse, die zu gucken generell. Das Problem bei der ist, im Gegensatz zu den meisten anderen Gundam-Serien, ist die nicht nur 50 Episoden, sondern 100.
Ja, schlimm. Schlimm.
Ja, es ist aber, also ich finde das trotzdem cool, dass dieses Spiel halt jetzt so rauskommt und dass man zumindest damit endlich mal einen Teil der Gundam-Battle-Reihe offiziell auf Englisch bekommt. Hoffentlich dann irgendwann mal Bamco. Ihr könnt einfach eine Collection machen mit allen davon. Wie wär's?
Na gut.
Dann haben wir wieder ein neues Update zu der Fuji-TV-Situation, über die wir die letzten paar Wochen gesprochen haben, mit dem großen Skandal. So langsam kommen Sponsoren wieder. Laut Beobachtung von Anime News Network sind in der letzten Woche, also der Woche bevor dieser Podcast hier rauskommt, nur noch 2 Anime von 7, die auf Fuji TV aktuell laufen, ohne Sponsoring gelaufen, und zwar Rurouni Kenshin und Sazae-san. Die anderen haben alle wieder Sponsoren gehabt, Honey Lemon Soda von irgendeinem Mobile Game, Chibimakura von was, eine Tutoring Company? Was heißt es?
Keine Ahnung.
Was macht diese Firma? Bamco, Bandai Namco hat Dragon Ball Daima, Toshu, The Great Mission und One Piece wieder gesponsert. Und Maruko-chan hat auch wieder ein Sponsorship gehabt.
Ja, seltsam, dass Sazae jetzt keins hat. Liegt das einfach daran, dass sie riesige Einschaltquoten haben und da die Leute sich nicht so leicht überreden lassen können? Aber das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen.
Ja, ich weiß es auch nicht, woran es genau liegt, gerade weil ich glaube, die Einschaltquoten von Chibi Maruko-chan nicht so viel weniger sind zu Sazae-san.
Nee, auch ein Monster.
Da vielleicht liegt es an irgendwas Strukturellen oder so, also dass da halt noch irgendwie nichts einfach zustande gekommen ist oder so wieder. Wer weiß.
Inhaltlich, ne? Brauchst vielleicht. Obwohl, nee, wenn du Chibi Maruko-chan was findest, dann kriegst du auch für Sazae-san. Sind ja beides Familienserien.
Genau.
Ach, egal. Egal, irgendeinen Grund wird es schon haben.
Ja, die andere, sonst, die Werbung, die sonst läuft auf Fuji TV, ist aktuell wohl immer noch recht dünn. und sind größtenteils Werbung für andere Fuji-TV-Produktionen, wie unter anderem der neue Rosen von Versailles-Film, der aktuell schon in japanischen Kinos läuft. Was aber sonst auch noch rausgekommen ist, ist eine neue Untersuchung von Shukan Gendai, die darüber berichtet haben, dass Fuji TV eine firmenweite Umfrage an seine Staff gegeben hat, an seine MitarbeiterInnen. Und die Ergebnisse davon sind ehrlich gesagt ziemlich erschreckend. Also die Fuji TV ist auch in unterschiedliche Departments eingeteilt und im News Department haben 18% der Befragten beantwortet, dass sie schon mal ungewollten physischen Kontakt hatten. 28% haben geantwortet, dass sie schon mal ungewollte Gespräche sexueller Natur hatten. 32% ungewollten, irgendwie Einladungen oder so Einladungen zu essen oder zu sich zu nach Hause oder irgendwie sowas. 16% haben angegeben, dass sie ihre Superiors halt ihre Position ausnutzen, um irgendwie sie in Beziehungen auch sexueller Natur reinzuzwingen. Und 51% haben beantwortet, dass Seufzen und andere solche Attituden dafür sorgen, dass sie sich auf der Arbeit unwohl fühlen.
Das ist so eine komische Angelegenheit. Wir hatten das übersetzt. Also im Sinne von wegen, wenn die männlichen Mitarbeiter schlecht gelaunt sind, dann fühlen sie sich unwohl. Das gehörte rein in die Umfrage. Ich glaube, da verstehe ich irgendetwas nicht.
Ich denke, es geht hier darum, dass wenn irgendwie Chefs oder so, Superiors oder so, irgendwie halt zeigen, irgendwie Unzufriedenheit zeigen, dass es dazu sorgt, dass es sich auf die MitarbeiterInnen überträgt.
Ja, okay, aber das ist eine Aussage von wegen Wasser ist nass. Ne?
Aber der Rest davon ist schon ziemlich ungemütlich.
Ja, aber deckt sich tatsächlich mit anderen Umfragen in dem Bereich. So sexuelle Belästigung ist überall ein großes Problemthema.
Ja, leider immer noch, ne? Die Zahlen sind alle etwas niedriger für Fuji TV insgesamt. Was ich eben aufgelistet habe, war für das News Department. Also das gerade im News Department, das scheint es am schlimmsten zuzugehen. Mehr kann ich dazu einfach nicht sagen als what the fuck.
Ja, das sind halt diese alten, verstaubten, traditionellen Firmen. Also nicht nur traditionell im Sinne von wegen alt, sondern halt große Firmen, Bürokratiemonster, ist überall der Wurm drin. Diese alte neokonservative konfuzianische Scheiße da, ja, das ist alles für die Miezekatze. Ich meine, es gibt auch alte Firmen, die wirklich keine von den Guten sind, die aber andere, wie heißt es nochmal, andere Kultur haben in dem Laden, ne? Wie zum Beispiel Nintendo.
Ja,
Nintendo
das ist auch das Erste, an was ich dachte, als du das gerade gesagt hast.
Ja, ich meine, Nintendo ist definitiv keiner von den Netten. Die würden mit den Anwälten dem ärmsten Menschen auf der Welt noch den letzten Pfennig aus der Hose ziehen. Aber wie die Kreativen zum Beispiel dort behandelt werden und die Teams, das ist was ganz anderes als wie in diesen großen, bürokratisierten, alten Firmen da. Ja. Naja.
Ja, am Ende haben wir noch Nachrichten um Studios. Kadokawa hat sich ein neues Studio einverleibt, und zwar Chiptune. Chiptune ist ein Studio, das existiert seit 2012 und haben jetzt noch keinen Anime großartig als Hauptstudio produziert, sind aber in sehr vielen Produktionen mit involviert, circa 10 im Jahr laut eigenen Angaben. Und unter anderem übernehmen sie dabei CGI oder Compositing, Editing und sowas in Serien wie Blue Lock, Mushoku Tensei, The Time I Got Reincarnated as a Slime, aber auch Blockbuster wie, also gut, das andere waren jetzt auch schon Blockbuster, aber halt auch so ein Film-Blockbuster wie Suzume.
Jo.
Ja, natürlich, Kadokawa hat ja nach wie vor das Ziel, irgendwie 40 bis 50 Anime im Jahr zu produzieren. Da braucht man halt die Studios für.
Meine Güte. Die richten sich natürlich nach den Vorbildern, ne? Weil es gibt eine Menge Firmen, die damit sehr erfolgreich waren, wie Disney oder so, indem sie riesengroße Mega-Firmen wurden. Das Problem ist nur, das ist halt immer auch ein bisschen Glücksspiel, ne? Wenn du so viel machen willst und so groß werden willst, dann nimmst du auch mehr Risiken auf dich. Und ja, Kadokawa versucht das ja ein bisschen abzufangen, indem es auch in den Bereich von Manga und so geht, wo du nicht so viele Investitionen hast an Geld, ne? Wo es nicht so großes Risiko ist und alles Mögliche, ne?
Mhm.
Aber ein großer Teil davon ist halt immer noch hier viel, viel wagen und viel gewinnen.
Ja, ja. Damit reiht sich das Studio ein in eine Reihe halt eben nur mal an Studios, die Kadokawa bereits besitzt oder mit investiert. Dogakobo haben sie erst letztes Jahr gekauft. Engi haben sie gegründet, soweit ich mich erinnere, recht entsinne. Kadan und Raging Bull waren, glaube ich, auch Studios, die Kadokawa selbst gegründet hat, genauso auch wie Bellnox Films. Bellnox Films ist ja, war das das Studio, was diesen Zombie-Anime gemacht hat, meine ich? Diese Bucket List of the Dead, glaube ich. Nee, das ist das Studio, was jetzt Darwin Incident macht, genau. Und investiert halt auch in andere Studios wie Kinema Citrus und Chizu. Chizu ist das Studio von Hosoda. Ja, mehr Anime will die Welt, beziehungsweise will Kadokawa haben auf der Welt.
Jo.
Und mehr Anime sollen wir auch bekommen. Yuasa ist nämlich wieder zurück in der Anime-Welt, hat ein neues Studio gegründet namens Ame Pippin. in Tokio, finanziert von Esmic Ace, Aniplex und Comics Wave Films. Und Yuasa ist als CEO und Co-Gründer eingetragen und rekrutiert gerade fleißig fürs Studio. Jo. Yuasa ist ja 2020 zurückgetreten als Chef von Saint Seiya. Hat da als letztes noch Inuo Regie geführt, der dann auch 2021 fertig gewesen ist. Und halt jetzt eine lange Zeit nichts gemacht, beziehungsweise was heißt, also nicht nichts, er hat schon so an Sachen mitgearbeitet. Der hat ja hier das Opening für die zweite Staffel von Spy Family zum Beispiel Regie geführt. Und ja, jetzt ist er wohl wieder voll dabei mit seinem eigenen Ding wieder. Finde ich ein bisschen, also finde ich interessant, ja, dass er dann halt, also dass er dann Science Saru wirklich komplett den Rücken gekehrt hat zu der Zeit und dann nicht und damals ja selbst gesagt hat, er braucht jetzt halt erstmal eine Pause, weil seine ganze, die ganze Arbeit bei Science Saru halt ziemlich anstrengend gewesen sein soll. Gerade weil Science Saru in seinen ersten Jahren sehr viel gleichzeitig produziert hat. Und ja, also er hätte theoretisch auch, denke ich mal, zu Saint Seiya zurückgehen können, wo er seine langjährige Kollegin Eun-young Choi immer noch jetzt die Chefin ist. Aber jetzt hat er nochmal einfach ein eigenes Studio gegründet mit halt nochmal neuen Finanziers.
Ja, keine Ahnung, was ihn da treibt. Also Saint Seiya ist im Moment ja recht gut dabei, ne? Sie arbeiten an Hit-Animes, sie liefern super Arbeit ab.
Ja.
Und sie haben auch die ehemalige Kyoto-Animation-Regisseurin, ne, die Naoko Yamada, noch nicht vergrault anscheinend. Ja. Ne? Und also ich weiß nicht, ob das davon was aussagt dafür, dass die Kultur in dem Studio auch nicht unbedingt die ungesündeste ist. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie es da aussieht drin. Wahrscheinlich auch nicht das Allerbeste. Wahrscheinlich nicht Kyoto Animation-Level. Aber die Leute sind nicht auf die Barrikaden gegangen bisher. Also Saint Seiya ist eigentlich keine schlechte Anlaufstelle, aber er anscheinend hat da keinen Bock drauf. Will er einfach was Kleineres machen? Das ist die Frage.
Ja, ich hatte jetzt mehrere Überlegungen getätigt. Zuerst, also mich wundert es überhaupt, dass er wieder als CEO von einem neuen Studio tätig ist, weil ich hätte mir halt auch vorstellen können, dass er damals von Saint Seiya zurückgegangen ist, weil er nicht mehr die Business Seite im Prinzip machen wollte, sondern nur noch kreativ arbeiten. Aber scheint ja jetzt auch nicht das Problem gewesen zu sein. Was ich mir, so mein zweiter Gedanke war dann, ob er vielleicht so jemand sein möchte wie hier der Director von The Evil Within und Resident Evil 4. Wie heißt er nochmal? Wieso komme ich denn gerade nicht auf den Namen? What the fuck? Shinji Mikami, der, dessen Ziel es ja auch damals gewesen ist, als er hier halt das Evil Within Studio gegründet hat, dass er halt da das anfängt, das erste Spiel davon Director ist und dann den Stab abgibt. Und ja, dann, als er dann nach Hi-Fi Rush das Studio verlassen hat, hat er auch gesagt, ja, das scheint ja jetzt alles gut zu laufen hier im Studio, ist alles etabliert, die brauchen mich nicht mehr, ich kann jetzt wieder das nächste Studio gründen im Prinzip und großziehen.
Ich meine, wenn es ihm Spaß macht, einige Leute gehen ja durch die Gegend und pflanzen Bäume.
Ja.
Einige davon machen es nicht unbedingt rein freiwillig, wie zum wie der Masao Maruyama, ne, der jeden Laden, wo er mitgegründet hat, irgendwann die Schnauze voll hatte, wie er es
ja,
entwickelt
ja.
hat, ne? Madhouse, Mappa und dann weiter so. Ne?
Genau, gerade noch
ja. Ja. Einige scheinen Spaß daran zu haben. Vielleicht ist Yuasa auch so einer. Sehen wir dann.
Ja, das sehen wir sicherlich noch. Da können wir gespannt sein in Zukunft. Es wird sicherlich noch eine Weile dauern, bis dann der erste Anime von Ame Pippin kommt. Aber mit Asmic Ace, Aniplex und Comics Wave Films hat er auf jeden Fall große Finanziers, wo halt nicht nur kleinere Sachen bei rumkommen können, sondern halt wieder auf ganze Produktionen, ganze TV-Serien oder Filme.
Jo.
Jo, sind wir wieder durch für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Nächste Woche ist ja schon wieder Februar, ist ja dann schon wieder rum. Es geht ganz schnell mit nur so 28 Tagen. Da ist dann nächste Woche also wieder Monatsvorschau. Ansonsten, was ihr noch von uns zu hören kommt, ist zum Beispiel alle zwei Wochen Mittwochs der Anime Slam. Da geht es dann über die Anime und Manga, die wir in letzter Zeit so geschaut und gelesen haben. Beziehungsweise zuletzt wieder Themen-Podcast, wo wir über Netflix Originals gesprochen haben. Und jeden Mittwoch gibt's noch Rolling Sushi mit den Nachrichten aus Japan. Das war's von unserer Seite. Tschüssi.
Ciao.